So, gestern am Samstagabend ist die Bundesliga-Saison 2020-2021 endgültig zu Ende gegangen und deswegen ist es jetzt Zeit, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen und für uns natürlich vor allem aus der Perspektive vom SC Augsburg. Und da habe ich mir eine Expertin ans Mikrofon geholt, die das Ganze noch viel besser kann als ich, Christel Gnam vom Zirbelnuss und Früff-Podcast. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Christel, es ist eine Saison, mir ist aufgefallen, es ist für den FC Augsburg eine Saison, über die man sehr viel reden kann. Und das ist für eine Mittelfeldmannschaft eigentlich gar kein so gutes Zeichen meistens. Ich habe mich aber tatsächlich gefragt, wo packt man diese ganze Bundesliga-Saison und alles außen drumherum, wo packt man das jetzt hin, so am Ende?
Aus Sicht des FCA jetzt?
Auch aus Bundesliga-Sicht beides. Wir können es ja aufteilen.
Ja, also ich würde sagen, die Saison an sich insgesamt betrachtet fällt für mich unter, ja, musste wohl unterm Strich sein, weil der Fußball sich einfach auch in Pandemiezeiten für so wichtig hält, dass er unbedingt stattfinden muss. Ich glaube, global galaktisch betrachtet hätten wir die Zeit auch ganz gut ohne Fußball überstehen können. Aber ja, hat nun mal stattgefunden. Jetzt tun wir einfach so, als wäre es ganz okay und normal gewesen und als könnte man diese Saison mit normalen Gesichtspunkten und Kriterien irgendwie bewerten. Was ich eigentlich finde, kann man nicht, weil wir sprechen hier von zum Großteil Geisterspielen und ich finde, das hat die Saison maximal geprägt, auch und vor allem für so Vereine wie den FC Augsburg, der auf einfach seine Zuschauer schon auch sehr angewiesen ist. Ich finde, den Bayern ist es wahrscheinlich egal, ob sie vor Publikum oder nicht vor Publikum spielen. Die spielen immer herausragenden Fußball. Natürlich ist es auch für die schöner, wenn Jubel und Atmosphäre drumherum ist. Aber ich glaube, so ein Team wie der FC Augsburg, die leben schon auch sehr stark mit davon, dass das Publikum sie unterstützt und nochmal mithilft, die letzten Prozent rauszuquetschen. Und wenn das fehlt, dann wird es halt nochmal ein bisschen schwerer.
Ich hatte auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck, oder vor allem letzte Saison hatte ich so den Eindruck, am Anfang war es natürlich mit den Geisterspielen ganz, ganz komisch. Und dann habe ich mir aber gedacht, so, naja, vielleicht gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Dieser Moment hat bei mir irgendwie nie eingesetzt, dass ich es nicht komisch fand, dass keine Zuschauer im Stadion sind. War das bei dir anders?
Also mir ist es gestern dann aufgefallen, als das Champions League-Finale lief und plötzlich wieder sehr viele laute Zuschauer im Stadion waren. Da habe ich tatsächlich diesen Unterschied schon sehr stark wahrgenommen und mir gedacht, ja, ist halt schon irgendwie geiler. Und ich muss sagen, zu Anfang war es halt wirklich super ungewohnt und ich habe dann tatsächlich mal, das war ja letzte Saison noch, als Sky dann diese Stadion-Option mit angeboten hat, wo sie dann künstlich Fangesänge eingeblendet haben. Ich habe mir die mal angeschaut, gleich wieder zurückgesprungen, weil das war dann so absurd und bescheuert, weil es halt auch zum Spielverlauf null gepasst hat. Ja, also da hat man dann schon stark gemerkt, wie extrem das auch das Anschauen eines Spiels prägt, wie du das Spiel wahrnimmst, wie das Publikum reagiert. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann das geht nicht. Ja? Also dann lieber ohne Publikum, ohne künstliches Publikum natürlich. Also grundsätzlich immer lieber mit Publikum, außer es ist selbstverständlich in der Pandemie. Da war das natürlich total richtig, aufs Publikum zu verzichten. Nicht, dass das jetzt irgendjemand falsch versteht. Also ich finde immer noch, man hätte dann einfach komplett auf den Spielbetrieb verzichten können, so wie sehr viele andere Sportarten und vor allem der Amateursport ja auch verzichten musste. Aber der Fußball hat sich ja dermaßen abhängig gemacht von allem, was an Geldflüssen da ist, dass das den Ruin bedeutet hätte für ja dieses unfassbar wichtige Geschäft, das für Menschen überlebensnotwendig ist. Ja, das klingt jetzt vielleicht polemisch, aber in der Pandemie haben sehr, sehr viele sehr gelitten und der Fußball hat sich da so eine Sonderrolle genommen. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr kritisch. Und aus Sicht des FCA-Fans ist es halt so, du hattest halt auch, das Argument war ja, ja, dann haben wir wenigstens in dieser schweren Zeit irgendwas, womit wir uns ablenken können, worüber wir uns für uns freuen können. Nee, sorry, ich hatte noch was, worüber ich mich aufregen musste.
Das stimmt natürlich. Es ist tatsächlich so, wenn man sich die Abschlusstabelle anschaut aus FCA-Sicht, dann wirkt es ja ein bisschen so, als könnte man damit ganz gut leben. Also Platz 13, 36 Punkte, 36 zu 54 Tore, hört sich jetzt nicht ganz verkehrt an, aber es war vor allem zwischendurch doch sehr, sehr rumpelig, möchte ich sagen.
Oh ja. Also ich glaube auch, hätte man uns am Anfang der Saison gesagt, hier Platz 13, einen Tag vor Spiel, vor Saisonende, Klassenhalt safe, alles gut. Hätten wir gesagt, ja gut, dann lehnen wir uns zurück und gucken an, wie es denn genau passiert. Die Art und Weise war halt dann doch schwer zu ertragen. Und ja, war ja vor allem zu Beginn, die Saison lief, ging sehr, sehr schön los, war ein Bomben-Saisonstart. Gleich mal einen schönen Sieg über Dortmund mit tatsächlich Publikum im Stadion. Das war das einzige Spiel mit Publikum im Stadion und das war, ja, ging echt super los. Also da dachte ich, Mensch, der FCA, das jetzt, also ich dachte nicht, das bleibt so. Ja, wir waren eine Nacht Tabellenführer. Ich hätte nicht gedacht, dass das so bleibt. Ja, aber ich dachte auch, Mensch, wenn es so startet und dann irgendwann so um den 10. Spieltag rum ist man dann so in der Tabellenmitte angekommen und da dümpelt man dann so den Rest der Saison ein bisschen rum und hat hier mal einen Ausreißer nach oben, da mal nach unten und dann ist ja alles gut. Passt schon, ja, so kann es bleiben. Aber ja, irgendwie fing es dann erst auf dem Platz an, schlimm zu werden und dann irgendwann auch von den Punkteausbeuten und dann war es halt nicht mehr so schön.
Aber wenn wir nochmal ganz zum Anfang zurückgehen, sozusagen zur Ausgangslage, rein kadertechnisch auch gesehen, dann gab es ja schon in mancher Hinsicht sowas Ähnliches wie einen Umbruch. Also wir haben Andreas Lute, Tin Jedwai, Eduard Löwen und vor allem Philipp Max, die weggebrochen sind. Dafür haben wir aber dann auch Tobi Strobel, Rafael Giekewitz, Daniel Caligiuri, Mats Pedersen und Robert Gumni, wo man eigentlich auch sagen muss, da kam dann schon vielleicht sogar im Vergleich zu dem, was gegangen ist, fast noch ein bisschen mehr nach. Mhm. Und man hat ja dann Heiko Herrlich, der ja auch erst nach dem Restart im Mai kam, der ja irgendwie auch noch so ein bisschen neu war dann und seine erste wenigstens ansatzweise sowas wie eine Vorbereitung hatte. Bist du mit irgendwelchen größeren Erwartungen rein jetzt mal auf einer spielerischen Ebene in die Saison gegangen?
Nee, eigentlich nicht. Ich finde, wie du richtig gesagt hast, Herrlich kam ja, also hatte die erste Vorbereitung und hatte dann die erste Möglichkeit, jetzt mal zu zeigen, was er mit dem Verein vorhat. Und da finde ich dann immer, das ist ein bisschen vermessen, jetzt zu erwarten, dass ein in Anführungszeichen noch relativ neuer Trainer da dann gleich schon alles super präsentieren kann. Hab aber natürlich schon gehofft, dass man da jetzt irgendwas von der Spielidee sieht, die Herrlich da mitgebracht hat und entwickeln will. Und zumindest am Anfang, finde ich, sah es ja, auch, wie gesagt, auch nicht schlecht aus. Die ersten Spiele liefen ganz gut. Ja, passte schon. Und auch die Neuzugänge, muss man ja wirklich sagen, sah alles ganz wunderbar aus. Ja, also da waren ganz viele Spieler, wo man gesagt hat, ja, Mensch, kann echt gut werden. Natürlich waren die Löcher, die da gerissen wurden durch die Abgänge, also gerade mit Philipp Max ist natürlich ein Riesenverlust spielerisch. Der hat uns über Jahre einfach sehr, sehr stark geholfen und war ein ganz wichtiger Faktor im Spiel des FCA. Und auch ein Daniel Bayer dürfen wir nicht vergessen, der dann irgendwann ja auch gegangen wurde oder seine Karriere beendet hat. Und ja, das waren einfach schon Faktoren, wo ich einfach gespannt war, okay, wie fügt sich das jetzt so neu zusammen und was kommt da raus? Ja, und zuerst sah es ja ganz gut aus. Und zumindest Giekewitz, muss ich sagen, hat ja, ist ja eingeschlagen wie eine Bombe und hat uns also nach meinem Dafürhalten in der Liga gehalten. Nicht, dass ich nicht Andreas Lute ähnlich gute Leistungen zugetraut hätte, aber der war es jetzt nun mal nicht. Also der war nicht da. Ich fand das menschlich auf jeden Fall einen großen Verlust. Ich habe viel von ihm gehalten und wünsche ihm auch weiterhin bei Union alles Gute. Ist ja ganz gut ausgegangen, seine Saison. Aber ja, Giki ist für mich der Transfer der Saison. Einfach, das lässt, also alles andere wäre völlig vermessen zu sagen. Der hat uns in der Liga gehalten, glaube ich.
Wörtlich in der Liga gehalten.
Genau, wenn der nicht so mega performt hätte, weiß ich nicht, wie viele Tore wir noch reingekriegt hätten. Ne? Also, und auch sonst, ich glaube einfach von seiner ganzen Art her, von seiner Einstellung her, was er auch für die Mannschaft im Hintergrund bedeutet hat, vermute ich, dass er da sehr, sehr viel Beitrag dazu geleistet hat.
Wir haben jetzt, oder du hast schon so ein bisschen von einer Art Kipppunkt, einem Punkt in der Saison, wo es umgeschwenkt ist von läuft ganz gut zu läuft irgendwie nicht so gut. Kannst du irgendwie ausmachen, wann für dich so dieser Punkt erreicht war, wo das Blatt sich gewendet hat sozusagen?
Ich finde es relativ schwer, konkret an einem Spiel festzumachen, weil ich habe mir alle Spiele nochmal, also ich habe mir nicht alle Spiele nochmal angeschaut. Ich bin zwar FCA-Fan und daher ein bisschen masochistisch veranlagt, aber so masochistisch auch nicht, dass ich das alles nochmal angeguckt habe. Aber ich bin es nochmal durchgegangen, habe meine Notizen zu den Spielen auch und also ich hab irgendwann mal gesagt, hier ungefähr fängt der Absturz an. Grob so um den 20. Spieltag, finde ich, haben sich schon, also hat zumindest in meiner Erinnerung so die Zeit angefangen, wo ich nicht den Eindruck habe, da hatte, dass das auf dem Spielfeld noch irgendwie, also da sind auf dem Platz Dinge passiert, wo ich gesagt habe, was passiert da, warum läuft das jetzt so? Und also geht in eine spielerische Richtung, vor der ich ein bisschen Angst hatte.
Zum Beispiel kannst du da irgendwie konkret was sagen?
Also es war einfach, am 20. Spieltag haben wir gegen Wolfsburg 0:2 verloren. Und das war einfach vom Spielerischen her, ich meine, gut, wir wissen, dass Wolfsburg jetzt am Ende der Saison sehr, sehr weit oben in der Tabelle gelandet ist, Champions League spielen wird. Also es ist ein Gegner, gegen den du im Nachhinein auch nicht unbedingt gewinnen musst, ja, oder nicht gut performen musst. Aber es war so ein Spiel, das für mich so komplett uninspiriert rüberkam. Ich habe da kam vom FCA einfach gar nichts, ja. Das hätte eigentlich noch viel höher verloren gehen müssen. Ja, also da war einfach sehr, sehr viel Mutlosigkeit drin und Uninspiriertheit. Und das hat mir da schon ein bisschen Angst gemacht. Dann kam eine Niederlage gegen Leipzig, auch ein Spiel, das du nicht gewinnen musst, aber wir hatten halt in der ersten Hälfte keinen einzigen Torschuss. Dann kriegen wir einen Foul-Elfmeter, den Caligiuri zwar verwandelt und plötzlich geht wieder was, aber auch, also wirklich vom FCA offensiv so gut wie nichts, ja. Also dieses eine Tor, das wir da gegen Leipzig geschossen haben im 2:1, war halt ein Foul-Elfmeter, ja. Und sonst keine Möglichkeit vom FCA irgendwie überhaupt ein Tor zu machen, ja. Also nicht mal annähernd. Und das ist halt, also selbst gegen eine Mannschaft wie Leipzig, dass du nicht mal in die Nähe vom 16-Meter-Raum kommst, ist halt schon. Oder in der Nähe vom Tor ist schon arg bedenklich, finde ich. Aber gut, musste auch nicht gewinnen. Dann haben wir diesen Wahnsinnssieg gegen Mainz am nächsten Spieltag, den wir eigentlich nur deswegen kriegen, weil der Torwart von Mainz einen riesen Bock schießt und Niederlechner den Ball quasi vor die Füße wirft. Und wir gewinnen dieses Spiel genau 1:0, ja. Also nicht, ja, und das gegen Mainz, die also zu dem Zeitpunkt auch noch, ja, gerade so dabei waren, sich irgendwie zu erholen. Und da fühlte ich mich danach auch wirklich fast schon schmutzig, ja. Das war kein Sieg, über den man sich freut, sondern es ist so, okay, das ist jetzt irgendwie gemogelt, gut gegangen. Ja, hätte ich mir anders gewünscht. Und so blieb es dann, ja. Also der FCA hat zwar ab und zu mal, gab es irgendwie dieses Spiel gegen Gladbach, dass wir 3:1 gewinnen, völlig unverdient. Ja, wir haben irgendwie vier Chancen und machen drei Tore daraus. Und Gladbach hat Chancen im Sekundentakt und macht halt davon eine. Ja, und das war auch so völlig unverdient. Ja, also dieses Ergebnis täuscht komplett über dieses Spiel hinweg. Es war gut, man kann natürlich sagen, wenn du am Ende drei Tore gemacht hast aus vier Chancen, dann hast du verdient gewonnen. Das ist natürlich eiskalt Effizienz, das ist natürlich grandios. Aber da war halt eigentlich vor allem sehr viel Pech bei den Gladbachern dabei. Und natürlich ein herausragender Gikiewicz, kann man natürlich immer wieder sagen. Aber das war auch kein verdienter Sieg. Und irgendwann wurde es dann halt nicht mehr leugbar, dass dem FCA auf dem Platz nichts einfällt, dass die. Der Günther Klein hat es im Rasenfunk so schön gesagt, der FCA ist keine Mannschaft, die antritt, um zu gewinnen, sondern die treten an, um nicht zu verlieren. Und so haben sie gespielt. Es war nur noch, okay, irgendwie mauern, den anderen möglichst gut im Weg rumstehen und irgendwie gucken, dass man irgendwie einen reinwirkt. Und sobald man irgendwie in Führung gegangen ist, einfach schauen, dass man es irgendwie über die Zeit bringt. Ja, der FCA hat auch, ist eine der Mannschaften, die relativ weit oben ist, in der Schlussviertelstunde noch irgendwie Tore zu machen. Aber ja, also immer so auf den letzten Drücker oder wenn man irgendwie in Führung gegangen ist, irgendwie hoffen, dass es über die Zeit geht. Das geht halt manchmal gut, manchmal, meistens geht es nicht gut. Und das war zum Teil unerträglich anzugucken. Sobald der FCA ein Tor gemacht hat, haben sie aufgehört, ansatzweise in Tornähe des Gegners zu kommen, weil irgendwie bloß noch gemauert wurde. Das hat keinen Spaß gemacht und meistens hast du beim Zuschauen schon gewusst, okay, jetzt führen sie, jetzt kannst du eigentlich ausschalten, weil da passiert nichts mehr. Auch außer, dass der Gegner vielleicht auch noch einen reinbringt und dann verlierst du es halt oder kriegst nur einen Punkt.
Das stimme ich dir völlig zu. Was mich interessieren würde, also wir haben dann den April, vier sieglose Spiele in Folge und den Trainerwechsel. Bevor wir zu Markus Weinzierl kommen, die Frage, war das nicht zu spät? Also in Retrospektiv nein, weil es gut gegangen ist, aber letztendlich war es dieser Sieg gegen Bremen. Und wenn du gegen Bremen nicht gewinnst, dann ist richtig Land unter. Weil jetzt ja im Prinzip habe ich mir auch gedacht in den paar Spielen davor, es sieht jetzt auch nicht so aus, als würde da nur so ein bisschen fehlen und dann läuft das wieder. Wie stehst du dazu? Kam der Trainerwechsel da zu spät?
Definitiv. Also ich bin normalerweise, ich bin wirklich niemand, die sagt, Trainer läuft nicht, raus mit dem. Ja, ich habe den Zeitpunkt des Rauswurfs von Martin Schmidt nicht verstanden. Mir auch gedacht, ja gut, den hättest du jetzt mit dem auch noch irgendwie rumbringen können. Aber gut, haben sie sich anders entschieden. Also ich bin normalerweise niemand, die sagt, der Trainer muss jetzt weg. Aber diese Saison habe ich deutlich früher, und ich glaube, das war tatsächlich so um den 20. Spieltag rum schon gesagt, das geht so nicht mehr. Das kannst du nicht, das kannst du niemandem anbieten. Also selbst wenn du nicht den Anspruch hast, guten Fußball zu spielen, sondern einfach nur in der Liga bleiben willst, sehe ich nicht, wie, also ist das einfach viel zu wackelig und viel zu uninspiriert. Also ich will zumindest das Gefühl haben, dass die Mannschaft gewinnen möchte. Ja, und deswegen, ich habe das schon viel früher gesagt und die Unruhe ging ja auch schon viel früher los. Ja, also es waren, der Saisonverlauf war halt dann so verrückt, dass es, wie gesagt, immer wieder zwischendrin irgendwelche Spiele gab. Stefan sagt das auch ganz gern, der ja auch bei der Zirbelnuss immer fleißig dabei ist. Der FCR macht immer eine gute Halbzeit und eine schlechte und dann hoffst du halt immer, dass die gute noch nicht war. Und am Ende ist es halt, es gab halt immer wieder mal ein gutes Spiel, es gab immer mal wieder ein gewonnenes Spiel, meistens nicht unbedingt verdient gewonnen. Aber ich hatte immer den Eindruck, wenn es gerade so komplett am Kippen war, gab es plötzlich mal wieder eine gute Halbzeit oder Punkte. Und dadurch haben sie irgendwie diesen Zeitpunkt immer weiter rausgezögert, sich von Herrlich zu verabschieden. Und natürlich kann ich schon auch nachvollziehen, der FCA ist schon ein Verein, die wünschen sich Konstanz, auch auf der Trainerposition. Und es gab bestimmt gute Gründe, es rauszuzögern oder Herrlich nicht rauszuwerfen. Aber aus meiner Fanperspektive, die einfach nur auf der Couch sitzt und Wochenende für Wochenende dran verzweifelt, was sie sich da anschauen muss, war es schon viel zu spät.
Dann kam aber eben, wie gesagt, Markus Weinzierl und ich habe es auf Twitter gesehen, du warst dann schon so ein bisschen wenigstens hyped und hast damit aber tatsächlich, was ich sehr lustig fand, das Unverständnis der Schalker und Stuttgarter Fans innerhalb von Sekunden auf dich gezogen, bei denen Markus Weinzierl nicht unbedingt den besten Eindruck hinterlassen hat, wenn man das so freundlich formulieren will. Woher kam dann deine Euphorie in Anführungszeichen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich außerhalb von Augsburg ganz schwer zu verstehen. Für mich war damals schon, als Weinzierl den FCA verlassen hat, war das schon eine Scheißidee von ihm. Gut, aber natürlich irgendwo nachvollziehbar, dass er nach den Erfolgen, die er da zuerst in Regensburg und dann in Augsburg hatte, dass er einfach den nächsten Schritt in der Karriere machen wollte. Das kann man irgendwie nachvollziehen. Ich dachte mir damals schon, aber dann doch bitte nicht unbedingt auf Schalke, wo man wirklich weiß. Also, das, glaube ich, eins der schwersten Pflaster als Trainer damals war. Und gut, wie es sich jetzt weiterentwickelt, weiß man nicht. Aber das war eben eine Zeit, da ja, war es wirklich schwer auf Schalke als Trainer irgendwie. Ja, und deswegen dachte ich mir schon, Markus, ich weiß nicht, ob das was wird. War dann irgendwie nicht so richtig gut. Und dann geht er nach Stuttgart, was ich, gut, da war es dann auch schon egal, dachte ich auch. Stuttgart, die sagen zwar immer, sie sind nicht, sie haben kein schwieriges Umfeld, aber für mein Ziel war es ein schwieriges Umfeld. Gut, er hat auch, also ne, hat wirklich nicht unbedingt gute Leistungen gebracht, kann man jetzt nicht schönreden. Aber ich glaube eben, dass es für Weinziel damals zu früh war und dass er vielleicht unterm Strich tatsächlich nicht der Trainer ist für die großen Vereine, die große Ansprüche haben oder die richtig große Ansprüche haben und denken, sie hätten einen Anspruch auf mindestens die obere Tabellenhälfte, wenn nicht sogar internationales Geschäft. Also ich weiß nicht, ob so ein Verein für Weinziel gut ist. Die beiden, die er versucht hat, haben demonstriert, dass es nicht geklappt hat. Und für mich hat sich dann einfach ein Kreis geschlossen, weil wenn du dir anschaust, was beim FCA abgelaufen ist, seit Weinziel weg war, da war kein Trainer, mit dem man dauerhaft super glücklich war. Da war erst Dirk Schuster, der nicht so gespielt hat, wie man sich es gewünscht hat, wo man da auch mal sagen muss, ja gut, wenn man Schuster einkauft, dann kriegt man Schusterfußball. Ich weiß jetzt nicht, was euch da wundert, aber das Kapitel ist ja dann bald geschlossen worden. Dann kam Manuel Baum, den ich persönlich immer noch sehr schätze und dem ich nichts nachtrage. Ich glaube einfach, dass er nicht der erste Reihe Bundesligistentrainer ist, einfach von der Persönlichkeit her. Und dass der in der Jugend einfach perfekt aufgehoben ist, wo er wirklich einen herausragenden Job immer macht. Und ja, dann Martin Schmidt ist ein netter Kerl und sympathischer Typ und
Oh, das ist ein hartes Urteil natürlich, wenn es so losgeht.
also, er hat mich jetzt auch nicht unbedingt überzeugt als Trainer, aber ja, wie gesagt, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, warum man ihn nach diesem Bayern-Spiel dann entlassen hat, weil also es war ein relativ gutes Spiel vom FCA, dass man ausgerechnet danach rausgeworfen hat, habe ich nicht verstanden. Da hätte es andere Möglichkeiten gegeben und ganz so, also ich habe es einfach damals nicht als ganz so tragisch empfunden, aber gut. Insgesamt habe ich ihn auch nicht als den Trainer für den FCA für die nächsten 10 Jahre empfunden. Und bei Herrlich hat er halt auch einen schweren Start, ja. Wir erinnern uns alle an diese Pressekonferenz, wo er von seinen Einkäufen erzählt hat und das hängt ihm halt immer noch nach. Das war für Augsburger Verhältnisse auch einfach ein Maß an Aufmerksamkeit negativer Natur, das mag hier keiner, ja. Und das ging schon schlecht los und irgendwie, nee, hat auch nicht so richtig gepasst. Und deswegen, als dann Markus Weinziel wiederkam, also der einzige oder der Trainer nach Jos Luhukay, mit dem der FCA die größten Erfolge gefeiert hat, ja, war das schon so ein bisschen, jetzt kommt der Markus nach Hause, nachdem er sich in der großen weiten Welt ein bisschen die Hörner abgestoßen hat und gemerkt hat, dass es da irgendwie auch nicht so toll ist. Jetzt kommt er nach Hause und jetzt wird wieder alles gut. Also so hat sich's angefühlt, ja, dass das auch von Schalke und Stuttgart-Fans natürlich so überhaupt nicht verstanden wird, ist vollkommen klar, weil die haben natürlich nicht diese Perspektive so nicht, sondern sehen einfach nur, dass der bei ihren Vereinen einfach ja eben nicht das gemacht hat, was sie von ihm erwartet hatten. Ähnliches würde ich jetzt wahrscheinlich über auch ja die Trainer sagen, die ich jetzt aufgezählt habe, wenn die jetzt woanders anfangen, ja, da würde ich auch sagen, ja, dann viel Erfolg mit ihm. Ich weiß nicht, ob euch da einen Gefallen tut, aber das hat ja nie mit den Menschen zu tun, ja. Alle Trainer sind bestimmt erstens ehrgeizige Typen und wollen natürlich einen guten Fußball spielen, wollen erfolgreich sein. Manchmal passt es halt einfach nicht gut zusammen, weil ich finde tatsächlich, ein Verein und der Trainer, die müssen zusammenpassen. Und ich habe jetzt tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung, dass Weinziel weiß, was er im FCA hat und das eben wieder weiß, ja, weil ja, es war schön, dass er ja die große, weite Trainerwelt kennenlernen wollte und weiterkommen wollte, aber jetzt hat er, glaube ich, leider auf die harte Tour lernen müssen, dass es ein hartes Geschäft ist und dass es sehr, sehr viel wert ist, wenn du wirklich Vertrauen genießt und diese Vertrauensaussprecherei im Fußballbusiness ist ja der erste Schritt vorm Rauswurf, sagt man oft immer. Wenn einer sagt, ja, ich habe großes Vertrauen in den Trainer, dann ist er bald weg. Aber insgesamt finde ich eben schon, dass Weinziel in Augsburg einfach einen riesen Vertrauensvorschuss hat und dass man Man hat ihn damals, als Reuter kam, mit 9 Punkten nach einer Hinrunde behalten und ihm gesagt, wir glauben dran, dass du das hinkriegst. Und er hat es hingekriegt und er hat uns bis nach Liverpool geführt. Und das von, also von dem, ja, von dem Kredit kann er, glaube ich, sehr, sehr lang zehren. Jetzt muss man natürlich gucken, wie die nächste Saison läuft und alles, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da schon dreimal sich's überlegt, bevor man da den Trainer angreift, wenn es jetzt nicht offensichtlichst komplett in die Hose geht. Aber ich glaube, da könnte schon auch wieder sehr, sehr viel einfach Ruhe einkehren, wenn das einigermaßen sinnvoll läuft. Hoffen wir es mal.
Jetzt ist natürlich schwierig, nach 3 Spielen schon da ein Zwischenfazit zu ziehen. Aber gibt es schon irgendwas in diesen 3 Spielen, das dir wirklich Hoffnung macht?
Ja, auf jeden Fall das Auftreten der Mannschaft, vor allem einzelner Spieler, die so vom Empfinden her sich selbst einfach die ganze Saison hinterhergelaufen sind unter Herrlichs Aufsicht. Da war ein Marco Richter, der überhaupt nicht er selbst war und der jetzt eben in den 3 Spielen einfach schon wieder, zwar jetzt auch nicht alles perfekt gemacht hat, aber einfach wieder mehr der Marco Richter war, den wir zum Beispiel bei dieser U21 EM, WM, EM gesehen haben, wo sich alle dachten, wow, wer ist der denn? Also zumindest das Selbstvertrauen war halt wieder da. Das kann jetzt natürlich einfach so, ha, neuer Trainer, neues Glück sein, aber ich glaube, dass er auch einfach von der Art und Weise, wie er spielen durfte, wieder mehr das machen durfte, was ihm liegt. Und nicht in irgendwas gepresst wurde, womit er sich nicht wohlfühlt. Und auch André Hahn hat ja, gut, der hat zwar die ganze Saison relativ konstant das gemacht, was man von ihm erhofft, aber ich finde, man hat ihm auch angemerkt, dass er irgendwie anders gewirkt hat insgesamt. Und die ganze Mannschaft ist anders aufgetreten. Wir hatten, glaube ich, also gefühlt in den letzten 3 Spielen unter Weinzel hatten wir mehr Torchancen oder Offensivaktionen, die einigermaßen nach was aussahen oder die nach Freude am Fußball aussahen als in der gesamten Saison unter Heiko Herrlich und allein das ist schon Gold wert. Jetzt muss natürlich auch was draus werden. Aber so der Eindruck war schon der eines Durchatmens und Befreiungsgefühls und das hoffen wir einfach mal, dass da was draus wird. Aber ich glaube auch, dass wir noch nicht gesehen haben, was Weinzierl eigentlich vorhat mit der Mannschaft. Das kann er in 3 Spielen selbstverständlich nicht zeigen. Der musste auf dem aufbauen, was da ist und nur minimal Änderungen vornehmen, aber. Ja, jetzt hat er eine Vorbereitung.
Und er hat seinen Zweck ja bisher auch erfüllt, den Klassenerhalt zu schaffen. Und bevor wir jetzt noch ganz kurz auf die neue Saison schauen, wollen wir noch kurz in 2 Orte schauen, an denen die einen Markus Weinzierl vielleicht am Ende auch vertragen hätten, nämlich nach Bremen und nach Schalke. Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, die beiden direkten Absteiger sind Schalke 04 und zwar eigentlich nach der Hinrunde, ist eigentlich schon klar, da wird nichts mehr passieren. Und am Ende auch Werder Bremen, wo man auch sagen muss, das war nicht nur Pech. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Wie ist bei dir?
Also bei Bremen hatte ich es tatsächlich noch ein bisschen mehr geglaubt, weil da ging es schon irgendwie letzte Saison ja relativ, oder ja, vorletzte inzwischen relativ schwer. Und Schalke war schon auch länger irgendwie nicht mehr ganz vorne dabei. Aber ja, natürlich ist das nicht nur super bitter, zwei solche große Vereine in die zweite Liga verabschieden zu müssen, sondern natürlich auch einfach ja, erschreckend. Ja, das. Also ich hätte es auch nicht sofort unterschrieben und gesagt, ja klar, klare Absteiger. Da steht ja traditionell mindestens immer der FCA auf einem Platz. Zumindest so lange, wie ich mich wohlfühlen will. Also wenn in irgendwelchen Saisonprognosen der FCA nicht als Absteiger getippt wird, dann werde ich immer nervös. Aber nee, die zwei ist schlimm und ja. Andererseits reden sich ja jetzt alle die zweite Liga in der nächsten Saison unglaublich attraktiv und schön. Wird halt trotzdem, glaube ich, sehr, sehr bitter, weil zweite Liga ist halt doch was komplett anderes als die erste. Ich erinnere mich noch dran, ist es was anderes.
Es ist lange her, aber ein bisschen im Hinterkopf hat man noch.
Ich fühle mich immer noch irgendwie als eigentlich Zweitligist, ja. Irgendwie ist das jetzt in der 11. Saison zu sagen, ist schon irgendwie wild, aber hey, ich bin mit dem FCA aufgestiegen und Für mich ist es immer noch wirklich fantastisch, dass wir jetzt 11 Jahre Bundesliga spielen. Das ist für mich nicht selbstverständlich und ich glaube, das müssen wir uns auch wirklich immer wieder vor Augen führen, dass es in Augsburg nicht selbstverständlich ist, Bundesliga-Fußball zu sehen. Und also das brauchen wir als Einstellung, ja. Wenn wir das vergessen und irgendwie denken, wir hätten da jetzt irgendwie einen, wie auch immer gearteten Anspruch drauf, dass spätestens dann geht's, dann wird's übel. Natürlich war es schön, Europa League und zu spielen und nach Liverpool zu fahren. Natürlich war das geil, ja. Aber das ist nicht, was du erwarten musst, wenn du FCA-Fan bist. Ja? Du musst als FCA-Fan leider immer noch erwarten, dass es bis spät in der Saison nicht klar ist, wo du nächste Saison spielst. Und damit müssen wir uns irgendwie arrangieren. Und das heißt aber nicht, dass wir uns damit arrangieren müssen, Angst vorm Verlieren zu haben oder so zu spielen wie diese Saison. Das heißt, dass wir trotzdem jedes Spiel alle zusammen feiern wollen, ja. Und ich möchte auch der Mannschaft auf dem Platz ansehen, dass sie Bock hat, da zu spielen und dass sie sich ein Bein ausreißt, um das auch in der nächsten Saison wieder zu tun. Und solange ich das sehe, ist alles schick. Ja? Das habe ich die Saison halt nicht gesehen.
Es ist vielleicht in irgendeiner Hinsicht sogar ein Vorteil, dass man jetzt mit Bochum und Greuther Fürth zwei Aufsteiger hat, die jetzt rein vom finanziellen Rahmen her nicht unbedingt die sind, die man am Anfang der Zweitligasaison so direkt auf dem Zettel hatte. Und aber gleichzeitig man mit Bremen und Schalke zwei Absteiger hat, die man als Absteiger vorher auch nicht auf dem Zettel hatte. Das heißt, dass man jetzt für die neue Saison eigentlich, wenn man jetzt aufs Papier schaut, schon einen ziemlich großen Pool an Vereinen hat, denen man den Abstieg zutrauen würde. Ist das irgendwie für diese Vereine dann ein Vorteil, dass es doch so viele sind?
Ich weiß es nicht und ich finde gerade aus Sicht des FCA sollte man so, glaube ich, gar nicht reingehen. Weil wenn du dir vorher, ach, da sind jetzt viele, ganz viele Kleine, das wird gar kein Problem. Wir mogeln uns da schon irgendwie durch oder wir schaffen das auf jeden Fall, weil die sind noch kleiner und unerfahrener als dir. Nee, würde ich nicht sagen. Weil, ja, wie gesagt, auch der FCA ist ein kleiner Verein. Wir sind immer noch finanziell nicht bei den Großen dabei, werden das wahrscheinlich auch nie sein. Wir haben zwar das große Privileg, dass unsere Finanzen relativ ja, gut dastehen, dass wir jetzt auch in der Corona-Zeit ja, so durchgekommen sind, dass wir keine Kurzarbeit anmelden mussten und so weiter. Und also das finde ich, kann man schon auch den Verantwortlichen nur gratulieren und sagen, sie machen wirklich eine gute Arbeit da. Aber dann auf Vereine wie Fürth runterzuschauen und zu sagen, ach ja, jetzt sind viele Kleine da, das wird leichter nächste Saison für uns. Nee. Also wie gesagt, ich glaube, wenn du anfängst so zu denken, dann bist du schon auf dem falschen Weg, ja. Wir waren nämlich einer von diesen Kleinen vor 11 Jahren. Und so haben die über uns auch gedacht, die jetzt alle in der zweiten Liga spielen, als wir und damals noch in der ersten waren, als wir aufgestiegen sind. Das kann nach hinten losgehen, wenn du so denkst. Und das würde ich daher definitiv nicht machen. Es kommen jetzt natürlich Vereine, gegen die den FCA den Anspruch haben muss, zu gewinnen. Ob er es schafft, hängt halt davon ab, dass man sie eben nicht dass man sich nicht als Favorit sieht und sagt, naja, wird schon, sondern das sind die schweren Spiele für den FCA. Gegen die Großen, gegen die Bayern oder gegen Dortmund halbwegs gut auszusehen, ohne Punkte mitzunehmen, das kriegen wir hin. Das haben wir jetzt oft genug gezeigt. Oder vielleicht sogar Punkte mitzunehmen. Das ist ja dann immer das große Vergnügen, wenn da mal was bei rumkommt. Aber gegen die Kleinen die Punkte wirklich zu holen und mit dem Ball auch wirklich was anfangen zu können. Da liegt halt der Hase im Pfeffer und das müssen wir wieder hinkriegen. Es war diese Saison nicht so überzeugend.
Jetzt ist die Saison vorbei, aber es steht das große Ereignis ins Haus. Die Europameisterschaft fängt in nicht mal mehr 2 Wochen schon an. Du hast vorher deine Meinung zu Geisterspielen und Fußball in der Corona-Zeit recht ausführlich, ja, dargelegt. Hast du irgendwie Bock auf die EM trotzdem?
Nee. Nee, ehrlich gesagt, ich finde es total skurril. Also ich kann natürlich verstehen, dass man jetzt auch wieder Fußball-große Ereignisse haben möchte. Ich finde, die UEFA nimmt sich auch da wieder, oder ist, nee, ist gar nicht die UEFA, ach, keine Ahnung. Ich bin aus diesem ganzen Fußball, also ach, das, ich bin immer mehr angewidert von dem, was da passiert. Deswegen weigere ich mich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Hättest du mich jetzt gefragt, wann die EM anfängt, hätte ich gesagt, keine Ahnung, irgendwann jetzt demnächst wahrscheinlich. Also ich weiß, dass sie stattfindet, weil du wirst ja von allen Seiten damit bombardiert, dass jetzt wieder überall Deutschlandfahnen auf allem draufpappen und so. Ach, nee, ich bin da einfach. Ich werde es natürlich wahrscheinlich trotzdem gucken. Ich bin ihnen böse, dass die Frauen EM, EM, hab ich auch schon wieder, keine Ahnung. Also die mussten ja jetzt verschieben. Finde ich auch wieder, ja, typisch.
Es passt ins Bild so ein bisschen, ja, das stimmt.
Ja, andererseits parallel hättest du es auch nicht machen können, dann hätten die noch weniger Aufmerksamkeit bekommen, als sie eh schon kriegen. Das ist also irgendwie Pest und Cholera. Ja, ich find's wirklich vermessen, jetzt zu sagen, auf Biegen und Brechen müssen die Stadien jetzt besetzt werden. Ich meine, wir sprechen hier von einer Pandemie, die alles in den letzten 2 Jahren einfach geprägt hat. Und der Fußball nimmt sich halt wieder raus, da irgendwie sich drüber hinwegsetzen zu können. Und das finde ich menschenverachtend. Und denen gegenüber, die wirklich sich komplett aufgearbeitet haben in dieser Pandemie, das ist nicht fair. Und das ist, ey, es ist Fußball. Ja, ihr wollt Geld damit verdienen und da hängen auch viele Arbeitsplätze dran, weiß ich alles. Aber auch an der Gastronomie hängen viele Arbeitsplätze, auch am Tourismus hängen viele Arbeitsplätze und auch an anderen Dingen hängen viele Arbeitsplätze. Das kann jetzt nicht mehr das Argument sein, warum man sowas durchziehen muss. Ich hoffe einfach mal, dass es gut geht, dass wir jetzt tatsächlich in den Zeiten sind, wo die Pandemie langsam ausklingt und dass wir in ein paar Jahren sagen, naja, und dann ging es ja dann auch mit der EM ganz gut. Hoffe ich. Aber ja, ich muss ja trotzdem nicht begeistert sein.
Stimmt. Da hat jeder sein gutes Recht, glaube ich, dazu, da mit Bauchschmerzen reinzugehen.
Ja, und das heißt ja nicht, dass man den Fußball nicht liebt, ja. Aber manchmal hat man halt ein schwieriges Verhältnis auch zu denen, die man liebt, wo sie nicht in allen Facetten fantastisch finden. Man kann sie auch mal kritisieren.
Kommen wir zum Ende zu dem Teil, auf den ich mich ganz besonders freue. Und zwar haben wir oder habe ich dir drei Kategorien mit auf den Weg gegeben, wozu wir uns dann beide Gedanken gemacht haben. Und ich bin sehr gespannt, wen du dir als den FCA-Spieler der Saison ausgesucht hast.
Ja, ich denke, das wird niemanden überraschen. Das ist natürlich unser Rafael Gikiewicz. Wie gesagt, der hat uns in der Liga gehalten. Also jeden anderen hier zu nennen, wäre vermessen. Es gab zwar ganz viele andere, die auch ihren Beitrag geleistet haben. Da war ein Caligiuri, der am Anfang der Saison wirklich ganz toll war. Da war ein André Hahn, der einfach konstant gezeigt hat, dass es schön ist, dass er wieder in Augsburg ist. Niederlechner hat dann auch irgendwann angefangen, wieder Tore zu machen. Also man könnte viele nennen, die trotz allem überzeugt haben, aber niemand strahlt so wie Rafael Gikiewicz.
Wunderschön. Ja, ich hätte tatsächlich André Hahn genommen, weil ich ihm auch, so böse es klingt, so eine Saison nicht unbedingt mehr zugetraut hätte. Also als FCA-Topscorer ist jetzt in dieser Saison vielleicht auch nicht die Wunderleistung, aber gerade wenn man sich zum Beispiel sein Verhältnis Tore zu Torschüssen auch anschaut und so, dann war das doch eine Saison auf einem guten Bundesliga-Level eigentlich und das finde ich gut. Gehen wir ins andere Extrem, die Enttäuschung der Saison.
Ja, ist immer schwer. Ich hab selbstverständlich Heiko Herrlich genommen, weil der natürlich auch nicht auf dem Platz steht, sondern am Platz, weil ich einfach auf keinen Spieler mit dem Finger zeigen will, weil ich jedem Einzelnen von denen, natürlich auch Heiko Herrlich, unterstelle, dass jeder von denen sein Bestes geben wollte. Aber Herrlich nehme ich einfach auch dieses Interview, das in der Augsburger Allgemeinen dann nach seinem Ende veröffentlicht wurde, wo er gesagt hat, er wollte ja eigentlich ganz anders spielen, er hatte aber auf Finn Bogason, Moravec und Jensen als Schlüsselspieler gesetzt. Und leider waren die verletzt, damit konnte ja keiner rechnen. Und deswegen hat es nicht so geklappt und der Rest des Kaders, mit dem konntest du halt nichts anders machen. Und sorry, das war so ein Schlag in die Fresse. Und da dachte ich mir nur so, okay, Heiko, hast du dich mit dem Verein und dem Kader beschäftigt, über den du da sprichst? Und also, das sind alles drei Superspieler, ja. Natürlich ist es schön, wenn die spielen können. Und dann kannst du mit denen bestimmt gut arbeiten. Aber du kannst doch nicht damit rechnen, dass du mit denen arbeiten kannst. Gerade bei denen kannst du es nicht und das solltest du wissen. Du kannst die als Joker einsetzen und dich freuen, wenn sie da sind. Aber du kannst nicht damit rechnen, dass ein Finn Bogason die ganze Saison macht und auch nicht ein Moravec. Und bei Jensen war auch abzusehen, dass der nicht unbedingt die ganze Saison zur Verfügung steht. Tolle Spieler, aber herrlich, das, nee.
Es hat auch hinterher so ein bisschen was von dieser Kovac-Aussage. Man kann nicht 200 km/h mit einem Auto fahren, das nur 100 km/h schafft, und dann ein paar Monate später gewinnt Hansi Flick mit diesen 100 km/h die Champions League. Irgendwie, also dieses hinterher sich die ganze Verantwortung so abwälzen auf irgendwelche Dinge, die man dann einfach in den Raum stellt, das ist schon, ja, unangenehm. Ich hätte aber tatsächlich nochmal von einer ganz anderen Seite diese Enttäuschung der Saison bin ich angegangen. Und zwar, meine Enttäuschung der Saison sind die FCA-Abstöße. Ich habe in meinem Leben, sobald man sich einmal drauf konzentriert hat, macht es einen wahnsinnig. Wie immer die beiden Innenverteidiger am 5-Meter-Raum stehen, den kurzen Pass kriegen, dann maximal einen Pass spielen und dann wird der Ball lang geschlagen. Und das jedes Mal. Jedes Mal. Mal. Und es macht einen wahnsinnig, wenn man sich ja auch denkt, man hat diese Situation. Man wird bei jedem Abstoß genau in dieser Situation sein. Der Innenverteidiger kann diesen Ball relativ unbedrängt annehmen. Und dann muss es möglich sein, dass ich mir Gedanken mache, was passiert danach. So. Und der Gedanke kann nicht sein, ich prügel den Ball lang in die gegnerische Hälfte.
Ja, gut, dass du es mir jetzt erst sagst, wo die Saison vorbei ist. Hättest du mir das während der Saison gesagt, wäre ich wahrscheinlich noch verzweifelter gewesen, wenn ich das auch noch gesehen hätte. Aber ja, diese langen Bälle waren natürlich. Und vor allem, ich war so, ja, wer soll denn den da vorne? Also Kajubi ist nicht mehr da. Ja, das konntest du super machen, als Kajubi noch da gespielt hat. Der hat die alle runtergeholt. Aber jetzt nicht mehr. Und es war für mich nicht eindeutig zu erkennen, dass da jemand also an diese Stelle offensichtlich getreten ist, weil offensichtlich hat es ja nicht funktioniert. Ah ja, komplett richtig. Oh Gott.
Dann zum Abschluss noch die vielleicht interessanteste Frage, die wahrscheinlich interessanteste Frage, das Spiel der Saison.
Ja, da konnte ich mich nicht so richtig entscheiden. Das Spiel, das mir natürlich am meisten Freude gemacht hat, war natürlich der Sieg über den BVB am zweiten Spieltag. Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, war ja leider da nicht mehr sinnbildlich. Dann gab es dieses, habe ich auch schon erwähnt, dieses Spiel gegen Gladbach, das wir 3 zu 1 gewinnen. Hat für mich eigentlich auch alles oder so viel über den FCA in der Saison ausgesagt. Aber tatsächlich würde ich mich entscheiden für das Spiel gegen Köln, das wir 3 zu 2 verloren haben. Aus vielen Gründen, nämlich die erste Halbzeit hat alles gezeigt, warum der FCA da gelandet ist am Ende, bevor Weinzierl übernommen hat, wo er meines Erachtens auch hingehört hat, nämlich ganz feste im Abstiegskampf. War einfach alles so offensichtlich, dass da nichts zu erwarten ist. Und die zweite Hälfte hat mir dann aber auch wieder gezeigt, was in der Mannschaft drinsteckt, nämlich, dass die, auch wenn das immer wieder kolportiert wurde, nicht gegen den Trainer gespielt haben, sondern dass die eigentlich wollten und dass die eigentlich auch konnten. Das ist halt aber oft nicht gereicht hat, weil am Ende war das Spiel halt trotzdem verloren. Ja, und es hat dann am Ende Heiko Herrlichs Stuhl gekostet. Von daher, das ist vielleicht ein bisschen gemein, weil ich mich natürlich nie drüber freue, wenn jemand seinen Job verliert. Ja, das ist also bei allem, was ich jetzt über Heiko Herrlich gesagt habe und so wütend er mich gemacht hat, ich wünsche ihm ja nichts Schlechtes, ja. Ich hätte mir gewünscht, dass er erfolgreich gewesen wäre mit dem FCA, ja. Aber es war halt nicht und es ging nicht und dieses Spiel hat dann endlich diese Hängepartie einfach beendet. Und deswegen ist das, weil da einfach alles drin war, was für mich die Saison ausgemacht hat, das Spiel der Saison für mich.
Das war auch mein First Guess sozusagen. Ich hätte noch als Alternative angeboten das 2-2 gegen Schalke aus der Hinrunde. Was ich daran so sinnbildlich fand, so ist es, erstmal ist es gegen Schalke ein Punkt, was ja schon so ein bisschen, na, aber auch so, es ist sehr, sehr lange, sehr, sehr schlecht. Und dann am Ende kommt noch so diese eine Aktion, wo man sich dann zumindest so einigermaßen aus der Affäre gezogen hat. So, also es soll ja auch Mannschaften geben, die dann in der Rückrunde gegen Schalke verlieren. Ja.
Aber so
in der Hinrunde, also ich sag mal, mit einem 2-2 gegen Schalke kann man dann auf dem Papier ja wenigstens noch so einigermaßen dann leben, genauso wie man mit einem 13. Platz in der Abschlusstabelle dann so einigermaßen leben kann. Und ich glaube, wir können uns auch darauf einigen, dass wir, oder zumindest du aus Fanperspektive, einen 13. Platz in der kommenden Saison auch mitnehmen würdest.
Ja, klar, nehme ich auch wieder, wenn er nicht auf die Art und Weise zustande kommt. Wobei ich zu diesem Schalke-Spiel noch sagen muss, wird oft irgendwie zitiert, aber ich dieses Spiel ist tatsächlich eins, das ich komplett aus der ganzen Rechnung rausnehme, weil da war diese furchtbare Kopfverletzung von Marc Uth. Ich glaube, dass wir dieses Spiel einfach im kompletten Verlauf nicht unbedingt als was zählen können, wo beide Mannschaften irgendwie bei sich waren. Ja? Das hat einfach das ganze Spiel so überschattet, dass ich es umso erstaunlicher finde, dass beide Mannschaften danach überhaupt noch irgendwas zustande gebracht haben. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn man das ausklammert und wirklich nur auf das schaut, was passiert ist, dann ja, hat es auch wirklich sehr, sehr viel über den FCA ausgesagt. Ja.
Christelle, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit an diesem Morgen und wünsche dir, sofern du sie schaust, eine schöne EM und dann vor allem eine schöne und hoffentlich ansehnlichere nächste Saison. Vielen Dank.
Ja, danke, war mir eine Ehre.